Ich freue mich und genieße das Hiersein, den Augenblick, das Hier und Jetzt, die leibhaftige Gemeinschaft, leicht distanziert, aber nicht isoliert, nur maskiert, wie vom Staat diktiert. Vielen Dank für den Auftakt und die Bibelverse. Meinen Predigttext habt ihr gehört. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus und ich bete. Herr, in deinem Namen sind wir hier versammelt, um dir zu begegnen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, öffne du unser Herz und stärke unseren Glauben. Hilf unserem Unglauben. Amen. Ja, Hosanna ist ein Hilferuf und den wollen wir in diesen Tagen immer wieder auch nach oben richten und von Gott die Hilfe erwarten. Mein Thema ist dem Widersacher widerstehen. Widersacher ist das deutsche Wort für Antagonist oder Kontrahent. Das Thema will ich in 4 Schritten mit euch bedenken. Erstens, der brüllende Löwe, er darf schon mal erscheinen. Die Faszination des Bösen. Zweitens, drittens, das Wesen des Bösen. Und viertens, der Sieg über das Böse. Die Bilder vom Kriegsende vor 75 Jahren haben mir in den letzten Wochen sehr drastisch gezeigt, was menschliche Bosheit und Größenwahn bewirken können. Wenn Satan in Menschenherzen Raum gewinnt und sie besetzt, dann wachsen die Früchte der Bosheit, Feindschaft, Hass, Grausamkeit, Sadismus, auch in diesen Tagen. Aber zunächst zum Verfasser dieser Zeilen. Petrus schreibt einen kurzen Brief, so erwähnt er es im 5. Kapitel, 2370 Wörter hat dieser kurze Brief in der Luther-Übersetzung mit Hilfe des Silvanus. Er heißt in der Apostelgeschichte Silas, das ist die Kurzform von Silvanus, schreibt er diesen Brief von Rom aus. Das Römische Reich wurde von dem narzisstischen und intriganten Kaiser Nero regiert. Es war mutig, in Rom Jesus Christus als Herrn und König zu bekennen und zu verkünden, und es war gefährlich. Aber Petrus ist ein Ermutiger, ein starker Hirte der damaligen weltweiten Gemeinde. So schreibt er am Ende dieses Briefes: Damit wollte ich euch Mut machen und euch bezeugen, dass Gott barmherzig ist und euch wirklich liebt. Petrus verheißt aber kein seliges Wandeln auf sonnigen Höhen, kein Leben, kein Evangelium über Reichtum und Unversehrtheit. Er leidet selbst und er leidet mit. Er weiß um Versuchung und Verführung zur Anpassung, zum Opportunsein, auf den eigenen Vorteil bedacht sein. Er spricht aber auch über Nachfolge, über ein Leben in Demut, denn Gott widersteht dem Demütigen, dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und er weiß, wo er seine Angst und Sorgen abladen, ja abwerfen kann bei Gott, unserem Vater. Welche Sorge plagt dich gerade? Jesus sagt: Schaut auf die Vögel an, euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr, seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel? Wer von euch kann sich
durch Sorgen, kann sein Leben durch Sorgen auch nur um einen Tag verlängern. Matthäus 6, Vers 26. Ich weiß, wie schwer es ist, in diesen Tagen nicht unnötig besorgt zu sein. Aber Petrus erinnert uns daran, unser Vater im Himmel hat euch und hat auch die Pandemie in seiner Hand. Er sorgt für uns. Das macht die Nachfolge leichter. Das nimmt uns den Ballast ab. Es lebt und reißt sich besser mit leichtem Gepäck, singt auch Frau Kloss von der Bautzner Band Silbermond. Unser Thema heute ist der Vers 8 und 9. Die Besonnenheit und die Wachsamkeit in der Nachfolge. Petrus ist zwar kein Arzt wie Lukas, aber er verordnet gewissermaßen eine Zwei-Stufen-Therapie. Zuerst eine Entgiftung von Hysterie, um zur Nüchternheit zu finden. Dazu eine Infusion Elektrolyte für das innere Gleichgewicht, für die Besonnenheit. Danach ein Blaskonzert zum Wachwerden und eine Vitaminspritze gegen die Müdigkeit und Erschöpfung, um wachsam zu bleiben. Ich hoffe, ihr bekommt heute die für euch passende Medizin. Petrus benutzt ein Bild, er spricht vom Feind und Gegenspieler Gottes als von dem brüllenden Löwen, dem brüllenden, hungrigen Löwen. Jesus hatte ein anderes Bild gebraucht. Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, sagt Jesus. Wir bleiben heute bei dem Löwen, erstens der brüllende Löwe. Das Bild von dem König der Steppe, der stolz seine Mähne trägt und sich so postiert, dass sie vom Wind aufgebläht wird und er noch größer und mächtiger erscheint. Das wollen wir uns vorstellen. Sein Brüllen lässt Tiere und Menschen erschauern. Es ist bis zu 8 Kilometer weit zu hören. Er, der Starke, sucht aber die Schwachen, die Verletzten, die Ängstlichen, die Vereinsamten und Altersschwachen. Wie gut, wenn die Gazellenherde zusammenbleibt, zusammensteht und die Kleinen von den Erwachsenen begleitet, nicht allein gelassen und geschützt werden. Wie jagt der Löwe? Der Löwe lässt jagen. Zumeist jagen die Löwinnen. Sie pirschen sich je nach Wind seitlich oder von hinten an die Herde und treiben sie so in die Fänge des versteckt lauernden Löwen. So bekommt der Pascha seine Mahlzeit serviert. In manchen Haushalten ist das ähnlich. Eigentlich ist die Gazelle dem Löwen an Schnelligkeit und Ausdauer weit überlegen. Sie springt bis zu 12 Meter weit und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern. Der Löwe ist nach einem 100-Meter-Sprint mit 50 Stundenkilometern am Ende seiner Kunst und Kondition. Aber in Panik verliert die Gazelle die Orientierung und verliert die Herde. Und das kostet sie das Leben. Was kann uns das für unser Leben im Glauben, unser Jesu-Jünger-Sein und unsere Konfrontation mit dem Satan, mit dem Bösen, mit dem Vater der Lüge lehren? Ängstlich weglaufen ist keine Lösung. Wer glaubt, flieht nicht, ist ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja. Das eine ist die Wachsamkeit, daraus folgt die Enttarnung. Seid wachsam, ruft Petrus uns zu. Seid wachsam und betet, sagt Jesus den schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane. Das andere ist das Wissen um die Überlegenheit unseres Gottes und das Bewusstsein, dass er in uns lebt und uns Kraft verleiht. Johannes schreibt in seinem Brief: Ihr gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diesen Lügner bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. 1. Johannes 4, Vers 4. Angst machen und Gott lästern, das war die Einschüchterungstaktik des Philisters Goliath. David rannte nicht weg, sondern rannte auf den Riesen zu. Gott gab ihm den Sieg. Und David hatte auch Erfahrung mit dem Kampf gegen Löwen, genauso wie Simson. Und ein tapferer Mann, einer von Davids Helden, Daniela und Günther kennen den Namen. Jenny und Pascal Rönsch haben ihn für ihren Sohn entdeckt. Benaja, ein starker Kämpfer vor dem Herrn und ein Held, erschlug auch einen Löwen. Vielleicht bekam der Löwe aber auch einen Herzinfarkt. Darauf war er nicht gefasst, dass der Benaja nicht vor ihm wegrennt, sondern ihm entgegenspringt. Löwen und Schlangen können dir nicht schaden, verspricht Gott denen, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen, in Psalm 91. Zweitens, die Faszination des Bösen. Er ist nicht zu unterschätzen, der Vater der Lüge und der Feind Gottes. Die Faszination des Bösen ist ein großes Thema der Psychologen und Krimiautoren. Schauergeschichten, Horrorfilme, Thrill am Fließband sollen unsere Herzen kitzeln, unsere Nerven kitzeln oder schocken. Je bizarrer die Grausamkeit, desto größer der Verkaufserfolg, ein boomendes Geschäft. Filmemacher haben die Faszination des Bösen erkannt. Das Böse ist das Rätselhafte, das Verstörende und zugleich das Unheimliche, Verführerische. Auch ich liebe zuweilen Nervenkitzel in Kriminalgeschichten. Als wären die realen Terror- und Katastrophenmeldungen nicht böse genug. Wir flüchten in die Fiktion, in eine Scheinwelt, die man ein- und ausschalten kann. Und er kann zur Sucht werden, der Thrill und der Horror. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Darauf weist Jesus hin, und auch bei mir ist das so. Ich bin fähig zum Bösen. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der die Grausamkeit des Gulag erlebt hat, Gulag, das waren als Arbeitslager deklarierte Straflager zur Zeit der Sowjetunion unter Stalin, und er schreibt, selbst im gütigsten Herzen findet man einen Schlupfwinkel des Bösen. Markus Baum vom ERF schreibt in seinem Buch Das Böse, der Feind, den wir nicht lieben müssen. Nicht einen interessanten Titel. Das Böse, der Feind, den wir nicht lieben müssen. Er schreibt, es könnte also sein, dass das Böse gewissermaßen einen tiefen Ton in uns zum Schwingen bringt, irgendwie vertraut und zu uns gehörig, zugleich aber auch ungehörig und verboten und gerade deshalb reizvoll. Die Lust am Bösen nennt man Sadismus, mit Vergnügen den anderen demütigen und quälen. Kennen wir das? An die Brüder des Josef wurden wir vor einer Woche erinnert. Sie hatten Spaß an den Qualen ihres kleinen Bruders und wurden trotzdem die Stammväter Israels. Der souveräne Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Jesus kannte unsere Verführbarkeit und betet für uns zu seinem Vater, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen, beten wir im Vater unser, und wir können und sollen das Böse meiden, uns nicht darauf einlassen. Paulus schreibt es an die Thessalonicher, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen, dem Vater der Lüge, ist also unvermeidlich. Die einen verharmlosen ihn und bagatellisieren damit auch die Sünde. Den Teufel gibt es nicht, sagen sie. Er wird als Witzfigur verniedlicht. Das gefällt ihm. Das ist seine Strategie. Das andere ist die panische Angst vor finsteren Mächten, Dämonen hinter jedem Busch. Das wurde im Mittelalter missbraucht. Diese Angst wurde vom Klerus geschürt und wurde zum Geschäft. Unschuldige Menschen wurden als Hexen und Ketzer verfolgt. Es gibt also Klärungsbedarf und wir benötigen eine unverfälschte Sicht auf das Böse und den Bösen, den Durcheinanderbringer, griechisch Diabolos. Wir brauchen christliche Wachsamkeit und Gelassenheit. Die Verführung fängt im Kleinen an und sie endet im Holocaust, im Arbeits- und Vernichtungslager, im Gulag und im gelben Elend, dem Kerker der Staatssicherheit in der ehemaligen DDR. Oder auch im Missbrauch schutzbefohlener Kinder. Drittens das Wesen des Bösen. Weil die Psychologie große Probleme mit dem Bösen hat, gibt es verschiedenste Erklärungsversuche, angefangen von tierischen Instinkten, die in uns lauern, bis zu den widrigen Umständen, die uns umgeben, werden Ursachen gesucht. An manchem sozialen Verhalten in Tierfamilien können wir uns aber ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel leben die Wölfe in monogamer Partnerschaft und bleiben ein Leben lang zusammen und sind auch sonst sehr sozial. Dass ein solides Elternhaus, gute Bildung und ein friedliches Umfeld den Menschen vom Bösen fernhalten, ist auch ein Trugschluss. Die Geschichte der grausamen Menschenschinder im Dritten Reich macht es deutlich. Auf der einen Seite waren sie liebevolle Familienväter, auf der anderen Seite Massenmörder. Die Fähigkeit zum Bösen muss man Kindern nicht erst anerziehen, das kommt von alleine. Die große Herausforderung ist, wie werden Kinder friedlich, freundlich, liebevoll? Und das Wunder ist, wenn sie es werden. Es braucht gute Vorbilder und Gottes Gnade. Es braucht Gottes Güte und Geduld. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Matthäus 15, Vers 19. Es sind nicht die Gene, die uns böse machen. Die Ausrede hätten wir gerne. Rebellion gegen Gott, das ist das Wesen des Bösen. So treibt er, so treiben wir unser Unwesen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Für das Böse, das ich getan habe, gibt es Vergebung. Gott will mir die Schuld vergeben und mich so frei machen von hässlichen Schuldgefühlen. Dazu hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Jesus bietet uns Vergebung an. Er hat die Schuld bezahlt. Er macht dein Leben neu. Er gibt dir Kraft zum Überwinden. Du lässt dich nicht mehr vom Bösen überwinden, sondern überwindest das Böse mit Gutem, steht in Römer 12, Vers 21. Der Lüge und Bosheit kannst du mit Wahrheit und Liebe begegnen. Liebe ist der blinde Fleck des Bösen. Gegen Liebe ist kein Kraut gewachsen. Gott ist Liebe. Sie wird praktisch, wenn ich Gutes denke über den anderen, wenn ich ihm Gutes wünsche, gut von ihm rede, ihn so segne und schließlich auch tatsächlich Gutes tue, ihm meine Zeit und Gaben schenke. Die Krise schreit nach Caritas, das heißt Liebesdienst, Wohltätigkeit, und viele sind unterwegs. Jesus hat es getan, hat uns seine Liebe geschenkt und hat sogar für seine Peiniger gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
was sie tun.
Das führt uns zu viertens, der Sieg über das Böse.
Das Böse ist bereits auf dem Rückzug.
Gott hat den entscheidenden Sieg bereits errungen. Was wir in den letzten 2000 Jahren und gerade im letzten Jahrhundert erlebt haben, sind bei aller Grausamkeit Rückzugsgefechte. Die waren im Zweiten Weltkrieg auch sehr heftig. Der Teufel ist besiegt. Er hat aber noch nicht kapituliert. Er ist überführt, aber noch nicht gerichtet, schreibt Eckhard Schäfer, der ehemalige Bundesdirektor unseres Bundes. Die Älteren kennen ihn wahrscheinlich. Der Teufel ist besiegt. Er hat aber noch nicht kapituliert. Er ist überführt, aber noch nicht gerichtet.
Wie man dem Bösen, wie man Satan, dem Versucher begegnen kann, können wir bei Jesus studieren, lest Matthäus 4.
Mit Bibelworten und Ehrfurcht vor dem einen Gott setzt er ihn matt und schlägt er ihn in die Flucht.
Es ist aber die Konsequenz aus der uns von Gott gegebenen Entscheidungsfreiheit.
Wir missbrauchen unsere Freiheit und richten Schaden an. Nicht nur Eva wurde schwach, als das böswillige Angebot zum Ungehorsam kam und Adam konnte nicht widerstehen. Es zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Wir hören nicht auf Gottes gute Weisungen. Wo er ein Verbot gibt, wollen wir allzu gerne die Grenzen übertreten. Wir fühlen uns so schnell eingeengt und beschnitten in unserer Freiheit und wenden uns ab von Gott.
Abkehr von Gott, das ist die eigentliche Sünde, die ins Verderben führt.
Gott lässt uns und damit dem Bösen gewähren. Er duldet es.
Manchmal straft er schnell, der Volksmund sagt, die kleinen Sünden, manchmal schweigt er.
Ihm dennoch vertrauen, trotz des allgegenwärtigen Bösen, das ist die Herausforderung an jeden Christenmenschen, an mich.
Wir können Ja zu Gottes Geboten und Ordnungen sagen, wir können Nein zu zweifelhaften Angeboten, Verführungen und Versuchungen sagen.
Jesus blieb in der Konfrontation mit dem Bösen, mit dem Teufel in Person standhaft.
Der Kirchenvater Augustin nannte Satan den Affen Gottes, der gerne sein will wie Gott und ihn nachäfft.
Luther sprach von Gottes Kettenhund, der an einer langen Leine den attackiert, der ihm zu nahe kommt.
Die Bibel spricht vom Fürst dieser Welt, vom Vater der Lüge, vom Mörder und Dieb, von dem, der sich tarnt als Engel des Lichts und in unserem Text vom brüllenden Löwen.
Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen und bleibt geheimnisvoll, aber das steht fest.
Satan wurde am Kreuz von Golgatha besiegt.
Das heißt aber nicht, dass wir ihn ignorieren können, den Mephisto, den Geist, der stets verneint.
Und noch ein Goethe-Zitat:
Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte.
Das ist das Gemeine, das Listige.
Doch wer nur ansatzweise mit Satans Kulten in Berührung kam, der spaßt nicht mehr damit.
Jakobus, ein Kollege von Petrus, schreibt in seinem Brief: Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Das ist der Masterplan. Widerstand ist möglich.
Menschen, die mit Gott ernst machen, die ihr Leben ganz Gott zur Verfügung stellen, werden aber besonders attackiert.
Das ist die Lebenserfahrung vieler Pfarrer, Pastoren und Missionare und vielleicht auch die unsrige.
Wir sollten noch mehr für sie beten, für die, die mit der Botschaft unterwegs sind.
Der heutige Sonntag heißt im Kirchenkalender Rogate, das heißt betet. Ihr habt den Bösen überwunden, das würde ich auch gerne von mir und von uns sagen. Das bescheinigt Jakobus den Christen in Kleinasien. Johannes schreibt das, 1. Johannes 2. Jedenfalls gilt, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Taten des Teufels zunichte zu machen. Was für eine gute Botschaft. Der brüllende Löwe soll uns nicht Angst machen, in Panik versetzen und von der Herde der Gemeinde isolieren. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Gut, dass wir einander haben. Und im Namen Jesus liegt die Kraft, die Kranke heil werden lässt, die Verzweifelte wieder fröhlich macht, die Einsame tröstet, die Gebundene befreit und den Verängstigten Mut schenkt. Mut ist die Angst, die gebetet hat, ist ein Spruch von Corrie ten Boom. Sie hatte die Bosheit im KZ erlebt, am eigenen Leib erlebt und überlebt. Petrus schreibt am Ende seines Briefes, ich habe es anfangs schon erwähnt, damit wollte ich euch Mut machen und euch bezeugen, dass Gott barmherzig ist und auch euch wirklich liebt. Auch ich will ihnen Mut machen, dem Bösen zu widerstehen und wenn wir gefallen sind, wieder aufzustehen. Amen.